Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Der alte Mann ist vom Meer zurück. Guten Morgen zusammen. Freitag, der 22.3. Fußball MML Daily ist hier und ich freue mich sozusagen on holy grounds zurück zu sein und die Frau an meiner Seite zu begrüßen. Guten Morgen, Lena Kassel.
Ja, guten Morgen, Mike. Welcome back. Schön, dass du wieder da bist. Ne?
Thank you.
Ja.
Thank you, thank you, thank you. Habe ich was verpasst hier? Nee, ne?
Nee, du. Alles beim Alten.
Ja.
Du siehst erholt aus, ne? Wie ich deinem Bild entnehmen kann. Ganz
Bestimmt.
Erholt siehst du aus heute. Mhm. Und von daher ist es, glaube ich, die beste Voraussetzung, um über dieses dort doch sehr spannende Wochenende zu sprechen. Denn es ist kein Bundesliga-Wochenende, es ist ein Nationalmannschaftswochenende. Und wir wissen ja auch, da gibt es immer viel zu besprechen. Und deshalb würde ich sagen, lass uns doch mal loslegen.
Auf geht die wilde Fahrt.
Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
Ja, Fußball-Deutschland blickt nach Lyon, denn genau dort testet die deutsche Nationalelf am Samstagabend gegen den Vize-Weltmeister aus Frankreich. Und natürlich ist jedes Spiel jetzt maßgeblich für die Stimmung vor der Heim-EM verantwortlich. Der Druck ist also durchaus da, die Vorfreude aber auch. Und auch wir freuen uns heute über Besuch im Daily-Studio. Er war schon länger nicht mehr bei uns, ist aber sowas wie unser absoluter Lieblingsreporter rund um das DFB-Team. Gerade war er noch bei Musiala. Jetzt ist er bei Nöcker und Kassel. Ich würde sagen, er hat den besten Tag seines Lebens bereits heute erlebt. Guten Morgen, Tobi Altscheffel.
Ja, guten Morgen. Was für eine Vorstellung. Vielen, vielen Dank. Noch besser wäre der Tag natürlich nur, wenn ich dich auch sehen könnte, Lena, aber das funktioniert aufgrund diverser Probleme leider nicht. Ja. Und jetzt genug geschleimt unter uns.
Fängt ja gut an hier. Sag mal, Lieblingsreporter, da müssen wir mal Uli Köhler anrufen und also vielleicht Co-Lieblingsreporter. Aber auf jeden Fall freuen wir uns natürlich, dass du da bist. Skizzier uns doch mal kurz, wie deine Länderspielwoche bislang so aussah.
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich sitze jetzt gerade in Düsseldorf in irgendeinem mir nicht bekannten Park und ihr hört im Hintergrund vielleicht ab und zu die Vögel, aber das war jetzt der ruhigste Platz, den ich finden konnte. Das letzte Mal, als wir das Vergnügen hatten, war ich, glaube ich, irgendwo in Herzogenaurach, war auch nicht viel spektakulär. Die Woche ging los, dass wir Montag angereist sind bei der Nationalmannschaft, so wie die Spieler auch. Ja, und dann eigentlich jeden Tag dort waren, Trainingseinheiten angeschaut haben, telefoniert haben, Leute getroffen haben. Ich hatte vorgestern in der Früh das Vergnügen, mit Andreas Rettig zu sprechen, der dann einen Termin, zwischendurch mal ein Videointerview mit Angelo Stiller, der es nicht ganz in den Kader geschafft hat, dann noch am Mittwoch Jamal Musiala getroffen, kurz nachdem er erfahren hat, dass er die Nummer 10 auf dem Rücken tragen wird bei der EM. Also es war schon deutlich weniger los in der Vergangenheit in Länderspielwochen als jetzt.
Also ich bin ein bisschen neidisch. Klingt also nicht nur wegen dem Düsseldorfer Park, sondern auch ob deiner Begegnungen in den letzten Tagen. Also du hast natürlich dann einen sicherlich sehr, sehr intensiven Eindruck jetzt auch von diesem ja doch neu zusammengewürfelten Kader bekommen. War ja schon auch ein Statement von Julian Nagelsmann, seine Kadernominierung jetzt für die beiden Tests. Was macht der Kader für einen Eindruck auf dich? Du hast ja auch die ein oder andere Trainingseinheit schon verfolgen dürfen.
Ja, also der Kader ist ja ganz klar strukturiert. Das hatte Nagelsmann angekündigt in sozusagen eine erste Elf. So, sag ich mal, 12, 13, maximal 14 Spieler, die um diese Plätze kämpfen. Und der Rest, das sind so die, die das Trainingsniveau hochhalten sollen und gute Stimmung verbreiten, aber jetzt nicht dafür sorgen sollen, dass es zu sehr kracht und knirscht und Reibung gibt. Also das hat er im Vorfeld ziemlich klar gemacht. Nimmt sich da, glaube ich, ein Beispiel an der Basketballnationalmannschaft aus dem Jahr 2023 an den Weltmeistern. Und wir in Bild hatten das am Donnerstag dann berichtet, dass er zu Beginn der Woche Einzelgespräche mit tatsächlich jedem seiner Spieler, also 25 Einzelgespräche im Teamhotel zusammen mit Sandro Wagner geführt hat und jedem Spieler klar gemacht hat, welche Rolle er hat. Der eine war glücklicher danach, Stichwort Manuel Neuer. Der andere, Stichwort Marc-André Ter Stegen, nicht so glücklich. Aber alle wissen jetzt, woran sie sind und das ist der Plan von Nagelsmann.
Gab es denn den einen oder anderen, der in dieser Woche, ich sag mal, im positiven Sinne besonders überrascht hat?
Also der Maxi Mittelstädt macht das im Training, finde ich, schon auch sehr gut und hat sich verdient, dass er jetzt gegen Frankreich starten wird. denke mal, das wird Julian Nagelsmann auch vorm Spiel noch verkünden, aber kann sie jetzt schon sagen. Und ansonsten, gut, bei Dennis Undav, da hatten wir gehofft, dass der so eine große Klappe hat wie in Stuttgart auch zuvor. Und ich glaube, der macht schon den einen oder anderen Spruch. Und dann, wenn man mal bei Toni Kroos nachfragt, weil der sagt ja selbst, Bundesliga interessiert ihn nicht so und der schaut nicht so viel, aber eine Trainingseinheit reicht und der sieht, welche Klasse Florian Wirtz und Jamal Musiala haben. Also selbst ein 34-jähriger, fünffacher Champions-League-Sieger Toni Kroos war, glaube ich, von den zwei größten Juwelen, die wir haben im deutschen Fußball, nach ein paar Einheiten schon sehr beeindruckt.
Wenn wir jetzt gerade schon bei Toni Kroos sind, ist ja jetzt nicht nur so, dass sein Trikot sich am besten verkauft hat. Also auch die Fans haben wieder Bock auf ihn. Du hast jetzt angesprochen, dass er von seinen Kollegen in der deutschen Nationalmannschaft schon auch begeistert ist. Wie wirkt er denn auf dem Platz? Also ist er dieser Leader? Ist er der Platzhirsch? Ist er der Rhythmusgeber? Wird er nicht nur auf der Bank Platz nehmen, sondern auch in der Startelf? Wie siehst du die Person Toni Kroos und vor allen Dingen auch seine Rolle jetzt in dieser Mannschaft?
Also die Rolle ist ganz klar, dass er Stammspieler ist und Schlüsselspieler sein soll. Und das hat er ein bisschen erklärt gehabt. In den Gesprächen mit Nagelsmann wurde ihm ja mehr oder weniger signalisiert, er ist absoluter Stammspieler und er wäre auch nicht gekommen, wenn er das nicht wäre. Und er soll dann eine Korsettstange in dieser Mannschaft sein. Das Verbindungsglied zwischen Abwehr und Angriff soll auch einen Toni Rüdiger ein bisschen führen, den er von Real Madrid ja gut kennt. Und die Art von ihm, die hat sich eigentlich nie verändert. Er war schon selbstbewusst, als ich ihn als, glaube ich, 16-Jährigen kennengelernt habe. Und jetzt setzt er sich halt auch auf die PK und sagt, ja, was ist typisch deutsch? Typisch deutsch war mal, dass wir immer gewonnen haben, aber das ist ja Vergangenheit. Also der realistische Blick, aber auch der Erfolgshunger von ihm tun, glaube ich, der Mannschaft ganz gut. Und jetzt sind wir gespannt, ob das auf dem Spielfeld auch so umgesetzt werden kann.
Und vor allen Dingen, was man Toni Kroos, glaube ich, auch hoch anrechnen kann oder was einfach wichtig ist auch für die Mannschaft. Er hat, glaube ich, ja auch gesagt, dass er einer seiner Hauptaufgaben darin sieht, auch die jungen Spieler wie eben Jamal Musiala und Florian Wirtz zum Glänzen zu bringen. Also das, was sie ohnehin in den Beinen haben, noch mehr zum Vorschein zu bringen. Ne? Also er muss ja niemandem mehr was beweisen. Und ich glaube, das ist ein unfassbar gesundes Mindset in so einer Mannschaft, dass er sowieso schon alles gewonnen hat und er seine Rolle darin sieht, die jungen, sehr, sehr talentierten Spieler in Szene zu setzen. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was Toni Kroos, glaube ich, wie kein anderer in diese Mannschaft bringen kann. Er muss niemandem mehr was beweisen. Er kann die anderen zum Glänzen bringen und ich glaube, das ist eine sehr, sehr unterschätzte Charaktereigenschaft von so einem Spieler eben wie Toni Kroos oder generell von einem Spieler, dass er sehr, sehr mannschaftsdienlich spielt. Und ich glaube, das kann auch das kann eine positive Wirkung auf eine ja doch sehr, sehr verunsicherte Mannschaft haben. Und das fand ich auch noch sehr, sehr spannend, wenn man ihm so ein bisschen gelauscht hat, dass das anscheinend auch ein Aspekt war, der ihm sehr, sehr wichtig ist.
Ja, ich glaube, dieses ganze Querpass-Toni-Gelaber ist ihm ziemlich wurscht und er will jetzt auch nicht im EM-Finale das entscheidende Tor schießen, sondern wie du gesagt hast, ihm geht es darum, dass er Spieler wie Musiala und Wirtz einsetzen kann, damit die dann eben vielleicht in die 1-gegen-1-Situation, die ja selten genug sind, weil sie meistens 1-gegen-2 oder 1-gegen-3 sind, dass sie dorthin kommen und dann selbst glänzen können.
Übrigens, kleine Geschichte, weil du es gerade angesprochen hast. Der eine oder andere hat ja mitbekommen, dass ich eine Woche in Amerika war und im Uber saß und mich mit einem Uber-Fahrer aus Venezuela unterhalten habe und über Fußball unterhalten habe und so weiter. Und dann sagte er, Zitat, Originalzitat, "What's wrong with you Germans that you call Toni Kroos Querpass-Toni?"
Da haben wir es wieder, ja. Und ich glaube, die Bayern, manche beißen sich bis heute noch in den Hintern, dass man ihm damals nicht das Gehalt zahlen wollte, das er gerne gehabt hätte, weil so ein bisschen dieser Stempel, ja, das Talent, aber so richtig drauf hat er es nicht. Das werden sie noch oft überdacht haben, dieses Urteil.
Es gab ja nicht nur gute Nachrichten aus Frankfurt. Die Verletzungen von Pavlovic, Neuer und Beste werden Nagelsmann natürlich überhaupt nicht schmecken, nehme ich mal an. Wie geht das Trainerteam damit um?
Ja, also bei Neuer war das Timing natürlich extrem blöd, weil am Tag, nachdem er erfährt, dass er die 1 ist und Ter Stegen, dass er die 2 ist, muss Neuer abreisen und Ter Stegen darf jetzt die beiden Spiele machen und denkt sich, okay, vielen Dank auch dafür. Beste hätte er, glaube ich, gerne mal gesehen, auch vielleicht für die Standards funktioniert hätten gegen diese Gegner auf Weltniveau. Und bei Pavlovic fand ich es, also für den Jungen, extrem bitter natürlich. Das ist, glaube ich, zweite Mandelentzündung in dieser Saison, aber dass er dann nicht die Reise antreten konnte und Goretzka trotzdem nicht nachnominiert wurde, trotz der zuletzt besseren, guten Leistungen von Goretzka, war schon auch ein klarer Fingerzeig, würde ich sagen.
Wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Verletzung von Manuel Neuer zu sprechen kommen. Wir haben da gestern auch in der Folge drüber geredet, inwiefern das jetzt auch nochmal beim Torwart-Thema ein bisschen was durcheinander bringen könnte. Ist ja schon ganz spannend, dass sich Julian Nagelsmann bewusst ja auch relativ früh auf eine Nummer 1 festgelegt hat, eben weil er, glaube ich, dieses Torwart-Thema direkt mal beiseite legen wollte und da einfach Ruhe haben wollte. Jetzt hat er plötzlich dieses Thema. Wir erinnern uns auch alle noch an die WM 2018, wo Manuel Neuer vor dieser Weltmeisterschaft lange ausgefallen ist. Marc-André Ter Stegen sehr gut und konstant performt hat und am Ende stand trotzdem Manuel Neuer im Tor. Was glaubst du, könnte Marc-André Ter Stegen jetzt mit zwei sehr, sehr guten Leistungen gegen Frankreich und die Niederlande in irgendeiner Form Julian Nagelsmann nochmal zum Umdenken bewegen oder glaubst du, die Sache ist durch? Manuel Neuer, egal ob er jetzt verletzt ist oder nicht, wird die Nummer 1 bei der EM sein?
Also wenn er vielleicht 2-0 hält und 3 Tore schießt, dann könnte so eine Diskussion in Gang gesetzt werden. Also nein, ich glaube, was bei Ter Stegen im Kopf ist, dass diese Verletzungsanfälligkeit in Anführungsstrichen von Neuer gegeben ist und dass er deswegen die EM nicht abschenkt. Also es gab ja die Diskussion, tut er sich das an, fährt er trotzdem hin, wenn er weiß, dass Neuer die Eins ist. Jetzt sieht er ja, Neuer ist nicht unverwundbar. Es kann natürlich immer was passieren und daher will er sich die Chance bewahren, zumindest spielen zu können, wenn bei Neuer was ist. Unter normalen Umständen ist Neuer im Tor, wenn er jetzt nicht weiter Verletzungen hat und da kann Ter Stegen jetzt zweimal halten, wie er will. Neuer wird das Spiel gegen Dortmund wahrscheinlich verpassen, danach wieder zurückkehren bei Bayern, dann hoffentlich gesund bleiben und dann wird auch bei der EM spielen.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem, was du in einem Halbsatz schon gesagt hast. Goretzka nicht nachnominiert, obwohl Pavlovic verletzt bzw. krank nicht zur Nationalmannschaft reisen konnte. Also Zua kann man eine Tür nicht schlagen, oder?
Ja, er hat jetzt auf dieser Kinderpressekonferenz oder Fanpressekonferenz gesagt, Herr Nagelsmann, die Tür ist ein Spalt offen, aber ja, also der Goretzka war zuletzt verbessert und wenn man seinen Anspruch kennt und wie er sich auch mit der deutschen Nationalmannschaft identifiziert hat, immer gleichzeitig aber weiß, dass Hansi Flick sich, glaube ich, immer noch ein bisschen ärgert, dass er beim WM-Auftakt gegen Japan damals den Goretzka eingewechselt hat, weil er Angst hatte vor schlechter Stimmung im Team. Wenn Goretzka auf der Bank sitzt, ist das schon ein Faktor, der mit reinspielt. Also Goretzka ist mega ehrgeizig und zeigt das vielleicht auch mal, wenn er dann nicht spielt, dass er darüber nicht erfreut ist. Und Nagelsmann setzt einfach auf Harmonie und nicht auf irgendwas aufzubauen Richtung WM 26 oder wann auch immer, sondern es geht ihm nur um die beste erste Elf und ein gutes Drumherum. Und daher ist es für Goretzka, glaube ich, nicht einfach. Trotzdem, wenn er weiter top spielt, dann muss man über ihn nachdenken. Das weiß auch Julian Nagelsmann.
Aber das ist ja ganz spannend, ne, Tobi, weil das hast du ja auch jetzt eingangs erwähnt, dass Julian Nagelsmann ganz klare Rollenzuschreibungen für jeden Spieler hat. Und er hat eben seine erste Elf, sage ich mal, die 12, 13 Stammspieler, die eben das Korsett bilden. Und sonst sind eben die Herausforderer im Kader, die irgendwie Bock haben, sich zu zeigen, aber die nicht den eigenen Anspruch haben, immer Stamm zu spielen, ne? Und wenn eben Mats Hummels und Leon Goretzka eben eigentlich nicht zur ersten Elf von Julian Nagelsmann gehören, nimmt er sie nicht mit, weil er weiß, dann hast du ein Thema plötzlich, wenn sie nicht von Anfang an spielen. Ne? Genau das, was du gesagt hast. Also ein Pavlovic setzt sich natürlich nochmal eher auf die Bank und ist mit 10 Minuten eventuell beim Eröffnungsspiel zufrieden, als ein Leon Goretzka. Und damit will er halt einfach für Ruhe sorgen. Und ich finde das eine ganz spannende Herangehensweise. Und ich halte die auch für sehr, sehr gesund, weil wir kennen das ja auch alle aus einem ganz normalen Leben. Es lebt sich eben besser, wenn du weißt, woran du bist. Ja. Es ist ja nichts schlimmer, als wenn du irgendwie in der Ungewissheit bist und irgendwie eigentlich eine hohe Reputation hast, dann irgendwie auf der Bank sitzt, selber unzufrieden bist und so weiter und so fort und dann schlechte Stimmung ins Team reinbringst. Finde ich sehr, sehr spannend. Also die Marschrichtung von Julian Nagelsmann ist tatsächlich auch eine neue Herangehensweise, weil er eben gesagt hat, er nominiert nicht die 20 besten Spieler, sondern die 20, die am besten zusammenpassen. Ne? Auch das ist ja etwas anderes, als wie Hansi Flick das zum Beispiel gemacht hat.
Ja, also bei Goretzka, dieser Japan-Wechsel WM 2022, wurde ja im Team ein bisschen als sogenannter Harmoniewechsel bezeichnet. Dann weiß man ja, es wurde schon mit Hintergedanken auf die Stimmung gemacht. Und auf der anderen Seite, ich hatte gesagt, ich habe mit Angelo Stiller gesprochen, der hat mir gesagt, wenn ich zur EM mitfahre, dann mache ich alles, dann mache ich auch wie Adam Sandler den Waterboy. Also das ist halt dann die andere Einstellung, die man haben kann. Ob das dann im Endeffekt richtig ist und zu Erfolg führt, wenn man sagt, man geht nicht nur, das sind alle Spieler, die eine Leistung bringen, aber man geht nicht rein nach dem Leistungsprinzip, das wird sich dann zeigen müssen.
Wir haben ja auch bei MML die ganze Zeit schon darüber geredet, dass, und man muss ja quasi nur auf die Nominierung gucken, dass dem Namen nach haben wir so viele fantastische Spieler im Kader stehen, dass Deutschland gefühlt auf jeden Fall auch um den Titel mitspielen könnte. Das hat ja nun irgendwie in der letzten Zeit dann irgendwie nicht so geklappt. Kannst du oder hast du ausgemacht, wo insbesondere noch Schwächen im Team sind, also woran jetzt auch noch gearbeitet werden muss, um eine erfolgreiche EM zu spielen?
Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass wir nicht mehr die Mannschaft sind, die normalerweise die Spiele 1-0 gewinnt, sondern eher vielleicht 3-2 oder 4-3, also die Abwehr ist schon nach wie vor, oder die Defensivbewegung, man darf das ja nicht auf einzelne Mannschaftszelle schieben, das Problem. Und wenn man nach vorne schaut und auf Gündogan, Wirt, Musiala, vielleicht Havertz, der es jetzt bei Arsenal auch in der Position ganz vorne sehr gut macht, schaut, dann gibt's, glaube ich, keine Nation der Welt, die da deutlich besser oder besser bestückt ist, aber defensiv muss sich das Ganze erstmal finden und einruckeln. Und dann ist halt ein Andrich vielleicht als der Abräumer neben Kroos und nicht auf dem Weltklasseniveau so erfahren wie Spieler anderer Nationen.
Und okay, also Achillesferse nach wie vor die Verteidigung ist ja auch ein Learning aus den letzten Turnieren, wo ja nahezu nicht zwei Spiele hintereinander die gleiche Viererkette gespielt hat. Also meistens haben wir gesagt, ja gerade auf der Außenverteidigerposition, das stellt sich fast von alleine auf, weil wir eben nicht so viele haben. Welche Positionen sind denn besonders umkämpft und wo hat sich Julian Nagelsmann bereits schon festgelegt? Was denkst du?
Gut, im Tor hat er sich auf Neuer festgelegt, aber jetzt spielt zweimal Ter Stegen, hat mit drüber gesprochen. Rechts hinten spielt Kimmich, das ist fix. In der Innenverteidigung Tah neben Rüdiger, das ist auch fix. Links hinten bekommt jetzt mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal Maxi Mittelstädt die Chance, in der Startelf sich dort zu beweisen. Ansonsten ist, glaube ich, Benjamin Henrichs, auch wenn es die falsche Seite ist, eine sehr gute Wahl und Alternative, hat das auch beim Sieg gegen Frankreich unter Rudi Völler gezeigt. Kroos ist gesetzt im Zentrum. Daneben hat, glaube ich, Andrich die Nase vorn vor Pascal Kroos. Es ist noch ein offeneres Duell. Die 10 ist Gündogan. Die Halbposition, also wir werden nicht klassisch mit Flügelstürmern spielen, sondern so eher die Halbposition. Mittelfeld sind Wirtz, Musiala. Und umkämpfter ist dann noch die 9, wobei ich da sage, dass Kai Havertz die Nase vor Niklas Füllkrug im Moment hat, wenn ihr es ganz genau wissen wollt.
Das wollen wir natürlich, deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Lass mal kurz über Frankreich reden. Das ist ein echter Kracher. Ist es der richtige Kracher und der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt?
Haben wir jetzt so viel auch drüber diskutiert, weil eigentlich waren ja diese zwei März-Länderspiele immer gegen große Gegner. Natürlich hast du bei den großen Nationen eher die Planungssicherheit bei diesem März-Fenster, als wenn du jetzt einen mittelmäßigen Gegner auswählst, der vielleicht noch EM-Quali oder Play-Off dann spielen muss. Gut, die Namen sind so groß, aber man hat es bei diesem Frankreich-Spiel unter Völler gesehen. Das ist die deutsche Mannschaft angegangen, aufgrund des Drucks von außen, wie wenn es gefühlt ein EM-Finale wäre. Und den Franzosen war es mehr oder weniger wurscht. Und die Frage ist immer, wie ernst nimmt das ein großer Gegner? In dem Falle spielt er mit der besten Mannschaft. Nimmt das eher so ernst wie Frankreich beim Test gegen Deutschland mit Rudi Völler, wo Deutschland das Ganze anging wie ein EM-Finale und die Franzosen eher ja ein bisschen lockerer. Und daher sage ich lieber ein großer Gegner in dem Fall oder einen großen Namen und man weiß, woran man ist, als wenn man gegen, ich hatte schon überlegt, was ich sage, nicht Nordmazedonien, aber gegen die haben wir auch verloren, wenn man irgendeinen anderen mittelmäßigen Gegner nimmt.
Ja. Mannschaften, kleine und mittelstarke Mannschaften, gegen die wir auch schon verloren haben. Die Liste wird auch nicht kleiner.
Genau, also schauen wir mal, wie das dann ausgeht. Aber nochmal, Frankreich und Holland, gute Gradmesser. Und warum jetzt in die Hose machen und sagen, das sind so starke Testspielgegner. Ich glaube, die Deutschen wissen trotz Testspiel, um was es geht und werden dann alles geben.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Was ja gegen Frankreich ganz spannend sein wird, ist, du hast ja die mögliche Aufstellung der Deutschen jetzt schon gesagt. Du hast gesagt, es gibt kein klassisches Flügelspiel, sondern eher auf diesen Halbpositionen mit Musiala und Wirtz. Und dann hast du mit Kimmich und Mittelstädt jetzt zwei Außenverteidiger, die schon auch, glaube ich, Tempodefizite gegenüber den schnellen französischen Flügelspielern haben dürften. Wir wissen ja auch, Frankreich lauert auf Konter. Wenn wir da mal ein bisschen aufs Spiel an sich schauen, glaubst du auch, das dürfte so ein bisschen der Casus Knactus sein gegen Frankreich? Oder was glaubst du, was werden so die Keypoints dieser Partie sein aus deutscher Sicht?
Ja, das Thema Tempo in der letzten Linie ist auch einer der Gründe, warum Mats Hummels jetzt nicht mehr mit dabei ist, weil man einfach sagt, wenn die Außenverteidiger vielleicht ein Tempodefizit haben, dann müssen die Innenverteidiger umso schneller sein. Daher natürlich Tah und Rüdiger, und dann geht's einfach darum, wie spielt sich dieses Zentrum ein. Also nochmal mit dem Zentrum Groß, Gündogan und mehr oder weniger gehören ja Musiala und Wirtz mit dazu. Kannst du Frankreich wehtun? Spielst du zu null mit der Mannschaft? Glaube ich nicht. Aber dann können sie immer noch 3-2 gewinnen. Also glaube schon, dass vieles möglich ist, und bin sehr gespannt auf das Spiel in Lyon. Und hat jetzt schon gesagt, normalerweise die Testspiele im März eher immer so geschenkt. Jetzt sind sie ja fast schon Playoff-Spiele für Julian Nagelsmann und Deutschland.
Apropos, wir müssen natürlich eine Personalie noch klären. Ich habe ja gestern gesagt, Julian Nagelsmann ist das neue Fabian Hürzler. Er wird jetzt bei allen Vereinen gehandelt. Bayern haben wir schon drüber gesprochen. Dortmund haben wir schon drüber gesprochen. Und gestern kamen ja auch erste Meldungen, dass der DFB gerne mit Nagelsmann über die EM hinaus weitermachen will. Wie sind denn da deine Informationen?
Lässt sich, glaube ich, ziemlich leicht erklären. Also ich hatte gesagt, ich hatte mit Rettich auch einen Termin, und erstmal hat der gesagt, Nagelsmann bleibt, egal was passiert, auch bei zwei Niederlagen. Und diese ganze Berichterstattung in die Richtung, der DFB würde gerne bei Nagelsmann bleiben oder mit ihm verlängern. Es soll jetzt Ruhe einkehren vor dem Turnier, und ja, vielleicht wollen sie verlängern, aber wie konkret soll das ausschauen? Wollen sie ihm wirklich einen Vertrag anbieten, der nur im Falle von mindestens Viertelfinale, Halbfinale Gültigkeit besitzt, macht es Nagelsmann mit? Ich glaube es nicht, und ich glaube eher, dass sich Julian Nagelsmann noch für einen Verein vor der EM entscheiden will oder wird, als dass er verlängert als Nationaltrainer, aber lasse mich gerne als Besseren belehren.
Jetzt bist du ja ein sehr gut vernetzter Reporter in Fußball-Deutschland. Julian Nagelsmann dann zu den Bayern zurück oder zu Borussia Dortmund oder zum FC Liverpool oder zu Barcelona?
Zu den Bayern nicht, zu Dortmund schon eher, ins Ausland glaube ich jetzt auch nicht. Wir haben das berichtet, dass das auch bei ihm mit der familiären Situation, hat er auch was dazu gesagt, ein bisschen zu tun hat. Er will nicht zu weit weg von den Kindern sein. Ich sage mal, er bleibt in Deutschland, er geht nicht zu Bayern, und vielleicht gibt es ja neben Dortmund auch noch eine andere Option.
Die auch mit B anfängt zum Beispiel.
Tja, genug schöne Vereine in Deutschland, aber da... Lass mal, halten wir uns mal noch bedeckt.
Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal, wie es so schön in Fußballdeutsch heißt, wie es dann ausgeht. Ich bin auf jeden Fall tatsächlich, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ein bisschen angefixt, was diesen beiden Spiele angeht, weil Playoff-Charakter überhaupt wahnsinnig wichtige Länderspiele natürlich für Julian Nagelsmann, um sowieso die wenige Zeit, die er hat, den Kader zusammenzustellen oder die erste Elf plus die 4, 5 Ergänzungsspieler eben zu finden. Also da haben wir, glaube ich, fußballerisch ein paar schöne Wochen beziehungsweise ein paar schöne Tage vor uns, und ich bin sehr gespannt, wie die beiden Spiele gegen Frankreich und Holland ausgehen.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich auf die Reise nach Lyon. Ich freue mich dann wieder in schöne Frankfurt zurückzukommen, und dann geht's irgendwann auch wieder ins noch schönere Bayern.
Ach herrlich. Ich sag's ja, du bist und bleibst ein Weltenbummler.
Und darf jetzt gleich weiterziehen, nicht in eine andere Welt, aber in den Bayern Insider. Ich darf ja auch ein bisschen Werbung machen, den nehmen wir jetzt auf. Auch immer freitags Bayern Insider vom Kollegen Christian Falk und mir. Und dann gibt's nicht nur Nationalmannschaft, sondern noch viel mehr FC Bayern.
Sehr gut. Da hören wir natürlich rein, Lena, ne?
Ja, absolut. Das Ding ist so, Tobi, du darfst gerne Werbung dafür machen. Das Problem ist, wir haben schon so lange und so oft wirklich sehr, sehr kritisch über den FC Bayern gesprochen, wird uns zumindest immer vorgeworfen, dass wir, glaube ich, mittlerweile jeden einzelnen Bayern-Fan in diesem Podcast verloren haben. Von daher, falls doch noch einer da ist.
Das Schöne ist ja, die polarisieren so, dass auch die keine Bayern-Fans sind, gerne eingeladen sind, reinzuhören.
Absolut.
Die Einladung ist natürlich jetzt ausgesprochen auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du Zeit gefunden hast zwischen Podcast, Nationalmannschaft. Wahrscheinlich musst du hin und wieder auch noch ein bisschen was für deine Zeitung schreiben. Also gut gebucht, der Mann, trotzdem bei uns im MML Daily. Schön, dass du da warst, und dir eine gute Zeit. Und ich würde mal sagen, Lena, so verabschieden wir uns, oder?
Absolut. Tobi, vielen Dank. Eine gute Zeit dir. Viel Spaß in Lyon. Komm gerne wieder. Und das waren für euch heute Tobi Altscheffel, Lena Kassel
und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.